Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velhome, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und ich sage ein Hola nach München. Was heißt die Grüße nach München auf Spanisch? Du sprichst doch zumindest so viel Spanisch, dass du das rauskriegst.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas noches. Hola. Ja, guten Abend. Hallo.
Ja, schönen guten Abend nach Köln.
Wir sprechen über die Vuelta a España. Die wie viel ist? Ich habe 80. im Kopf. Stimmt das ja? 80.
Ja.
Gut geraten. Was sich da bisher ereignet hat. Und für mich gibt es eigentlich nur das herausragendste Ereignis der Vuelta. Er hat gar nicht bei der Vuelta stattgefunden. Doch zum Teil bei der Vuelta stattgefunden. Geht es dir auch so, dass du endlich das Gerücht, was über Jahre, Jahrzehnte existiert hat und in den letzten 2 Tagen bestätigt wurde, bist du auch froh, dass das endlich raus ist? Also, dass es keine Urban Legend ist? Weißt du, welches Gerücht ich meine?
Ich habe was im Kopf, aber das möchte ich lieber nicht laut aussprechen.
Oh, dann weiß ich es nicht. Dann sprichst du lieber nicht aus und ich sag dann was, und du sagst hinterher nur, ob es das ist, was ich meine. Naja, das Gerücht, es gibt doch irgendwelche, welche zwei Wismar-Fahrer sind das, die ihren Videoblog da haben?
Kampenaerts und Jürgensen.
Genau, meintest du auch das?
Nein,
okay, dann weiß ich nicht, was du für ein Geheimnis du hast, was du am besten mit ins Grab nimmst. Die haben ja irgendwie, machen so eine lustige Videoshow und haben dann, oder weiß nicht, wo ist das, bei Instagram oder TikTok oder was? Keine Ahnung, mir ist es irgendwo anders reingespannt.
Bei Instagram.
Und dann sprachen sie so darüber, dass sie ja jetzt im Stammsitz von Ferrero gefahren sind und dass die irgendwie für 25% des weltweiten Haselnussverbrauchers angeblich verantwortlich für seien. Und dann kam da die Geschichte auf, die wir zwei auch kannten. Also ich zumindest. Und ich würde meinen linken Fuß drauf wetten, dass du es auch kennst. Dass Jan Ulrich früher gerne mal das Nutella-Glas in die Mikro gestellt hat und sich dann mal ein Süppchen gekocht hat und dann Postdata angestoßen hat. Und sie haben dieses Thema diskutiert und daraufhin hat sich Jan Ulrich auch, ich glaube auch via Instagram gemeldet und hat das bestätigt mit einem Prost. solche Geschichten finde ich ja schön. Also wobei ich mir nicht vorstellen kann, also ich habe kurz überlegt, ob ich das jetzt mal ausprobiere. Dann ist mir aber eingefallen, dass wir gar keine Mikrowelle mehr haben. Dann weiß ich nicht, Wasserbad. Vielleicht hat ja irgendeine Hörerin oder Hörer schon ausprobiert und kann uns das die Erfahrung teilen, wie das wohl so ist. Aber bist du auch froh,
dass... Also im Sommer braucht er keine Mikrowelle, hat der Ole ja gesagt.
Ja, stimmt. Aber ich muss mal gucken, ob es die nächsten Tage nochmal richtig heiß wird, wie die Sonne drauf prallt. Denn wir haben so einen Punkt hier auf der Terrasse, wo die Sonne dann wirklich ab mittags 12 bis zum Sonnenuntergang drauf knallt. Vielleicht stelle ich da mal so ein Nutella-Glas hin, um zu gucken, wie das so ist. Also, ob das funktioniert. Aber das Gerücht ist es nicht, welches du meinst, und dann möchte ich die anderen Gerüchte aus dir gar nicht entlocken, weil das sind wahrscheinlich sehr, sehr schmutzige.
Nee, da werden wir später in der Sendung automatisch noch drüber sprechen.
Okay. Puh, dann bin ich ja froh. Wie gefällt dir die Vuelta bis jetzt?
Erwartungsgemäß würde ich sagen. Also spannend nach wie vor und mit Kuriositäten und aber auch vom sportlichen Verlauf her doch sehr gut.
Hier? Ich finde noch schwer rein. Das liegt daran, dass ich noch nicht so meinen Guck-Rhythmus haben bisher, also wie sonst immer einrichten konnte. Ne? Abends mal so die letzten Kilometer oder am nächsten Tag die Zusammenfassung. Das hat irgendwie in den letzten Tagen bei mir noch nicht so richtig geklappt. Aber das hat ja nichts mit der Vuelta zu tun, sondern mit meinem derzeit etwas hier so auch ferienbedingt unstellten Leben noch. Was allerdings ab heute sein Ende genommen hat. Also zumindest die Ferien und da auch das unstete Leben. Insofern hoffe ich, dass ich jetzt ganz, ganz schnell reinfinde und bin da auch ganz guter Dinge. Ja, spannend schon, aber so ein richtiges Feuerwerk, hast du schon Feuerwerk gesehen? Ich glaube, da warten wir noch ein bisschen drauf. Also ich glaube, das kommt noch. Aber das ist auch okay. Also das hatten wir ja vorher auch schon so
gesehen. Heute war ein Vorgeschmack auf das.
Was ja, heute habe ich noch nicht gucken können. Da waren wir noch beschäftigt. Aber ich lasse mich da gerne von dir spoilern. Eins muss ich aber direkt loswerden. Es ist nicht meine Musik und das ist okay, aber irgendwie... Bei der Präsentation, das war doch die gleiche DJ-Frau, die auch beim Giro dabei war, oder?
Also die,
Weißbebrillte.
Die da die Musik macht, die ist eine ganz andere als die beim Giro oder so ist. Weil das
echt?
Ist, also die ist ja auch während der Rundfahrt beim Mannschaftszeitfahren zum Beispiel, hat die da den Leuten vorher auch eingeheizt und die Teams vorgestellt.
Ah, okay. Ich dachte, das wäre die gleiche wie beim Giro. Aber irgendwo kommt die, oder dann kommt die mir vom letzten Jahr von der Vuelta wahrscheinlich bekannt vor. Irgendwoher dachte ich, die kennst du doch. Präsentation kann man Haken dran machen, war jetzt wirklich in jeglicher Hinsicht unspektakulär, fand ich jetzt zumindest. Ich bin, glaube ich, bei eingeschlafen, um ehrlich zu sein. Also, war da, es gab eine Präsentation, würde ich sagen. Ich muss immer noch an die eine Rundfahrt, ich glaube, die in Amsterdam gestartet ist mit den Krachten und so. Das war schön. Düsseldorf war ein bisschen was anderes, aber hat mich nicht umgehauen. Es war okay, es war da. Du da irgendwas, was besonders für dich war?
Nee, ja. Gar nichts. Also zumal Turin ja jetzt ja auch schon sehr routiniert ist, was sowas angeht. Also Die hatten jetzt sowohl den Giro als auch den Tour als auch den Vuelta-Start in den letzten Jahren.
Ja.
Ich glaube, das kann keine andere Stadt von sich behaupten, beziehungsweise ja, bei der Tour war es ja nicht direkt der Start, sondern sie sind da durchgefahren.
Also, die könntest du wahrscheinlich auch sagen, pass mal auf, wir haben jetzt morgen die Polenrundfahrt, da ist ein Problem beim Startort, könnt ihr den ausrichten, da würden die das auch in 24 Stunden auf die Beine stellen wahrscheinlich. Ja, hat ja auch was Positives, aber er war da, mehr gibt es da auch nicht zu sagen. Können wir direkt, ich glaube zwischen Präsentation und Start hat sich auch nichts mehr ereignet, was man jetzt groß erwähnen könnte, und können dann eigentlich in den von uns prognostizierten ersten Sprint schon gehen. Der am Samstag, ja genau, Samstag war das, erste Etappe von Turin nach Reggio di Venaria, Torino, Reggio di Venaria, nach Novara. Und wir hatten gesagt, okay, das sind keine Schwierigkeiten, der eine Berg, der eine Anstieg, den es da gibt, der ist zu weit vorne noch, dass sich da die Sprinter, die wenigen Sprinter, oder die Sprinter, die nur wenige Möglichkeiten haben, sich das entgehen lassen werden. Und ja, so ist es dann auch eigentlich gekommen.
Ja, wenn man mal so das die Teilnehmerliste durchguckt, da sind auch gar nicht so viele, sage ich jetzt mal, Weltklasse-Sprinter am Start und erwartungsgemäß dann ein Favoritensieg durch Jasper Philipsen, völlig ungefährdet, auch in diesem Massensprint drin. Da hat keiner eine richtige Chance. Rang 2 dann für Ethan Vernon. Ritter Alois Aulard, ein bisschen enttäuschend an diesem ersten Tag. Mats Pedersen, der da nicht richtig
nicht in den Tritt kam.
Nicht in den Tritt richtig reinkam. Platz 14 nur. Sollte sich dann noch ein bisschen weiter noch durchziehen, aber ansonsten, ja, es war ein sehr ereignisarmer Tag, also im positiven Sinne, aber es gab keinen Sturz, also zumindest keinen, den ich mitbekommen habe, was für so eine Auftaktetappe auch sehr selten ist bei einer Grand Tour. Ja, und es kamen auch fast alle Fahrer bis auf 5 in der ersten Gruppe an. Von daher, ja, kann man auch nicht wirklich viel mehr dazu sagen. Es gab eine Ausreißergruppe, die ist aber irgendwann zerfallen und dann ja, gab es mal einen Angreifer, aber das war dann auch die Sprinterteam schnell beendet.
Ja, aber es ist ja auch, also was du eben angesprochen hast mit den Stürzen, die ist ja oft in der ersten oder in den ersten Etappen, erste Woche, je nachdem wie die Etappen natürlich gelagert sind, oft gibt, fand ich auch so bemerkenswert, dass ich gesehen habe, als ich geguckt habe, okay, wie sind Etappe 1, 2, 3, 4, die ausgeschiedenen Fahrer, wenn man da mal so drauf guckt, ne, da war jetzt nichts dabei oder nicht viele, wo man gesagt hat, naja, erste, zweite Etappe, da ging noch, dass da viel passiert wäre. Jetzt können wir meiner Meinung nach auch direkt zur zweiten Etappe kommen. Das war dann die Etappe, die von Alba nach Piemonte ging. Und das war halt etwas, wo wir so ein bisschen gezweifelt haben oder nachgedacht haben, wie sehr werden die Gesamtklassements-Favoriten an dem Tag schon die Karten auf den Tisch legen, oder ja, wird das am Ende so, dass die späteren Top 20 als Top 20 da auch ankommen und vielleicht ein, zwei dann ein bisschen ausreißen vorne. Und naja, also kann man, wie richtig wäre die Aussage, dass Vingegaard den Pogacar machen wollte und direkt mal bewiesen hat, wie gut er ist, oder dass der Sieg nur über ihn gehen kann?
Ja, das hat er an dem Tag gezeigt, aber zuvor gab es ja noch einen, sag ich mal, Schreckmoment, als das ganze Team auf der Straße lag.
Ja.
Er war da auch mitgestürzt an einem Kreisverkehr, ist auf relativ weit vorne im Feld ein Fahrer weggerutscht und dann hat es die komplette Mannschaft Wismar Liesebike da getroffen, ein Fahrer aus der Mannschaft.
Ja, okay, das stimmt,
ja. Axel Zingle musste dann später auch, also beziehungsweise ist ins Ziel gefahren, aber konnte dann nicht mehr weiterfahren am nächsten Tag. Ja, und für Vingegaard, der hat sich davon nicht aufhalten lassen. Es war das erwartet schwere Finale, also eine Bergankunft, nicht im klassischen Sinne, sondern mit einem Nicht allzu schweren Anstieg zum Schluss. Ein Sprint aus einer größeren Gruppe unter den Bergfahrern, sage ich mal. Ja, und ich glaube auch an dem Tag hat Vingegaard so ein bisschen gewonnen, weil Ciccone sich ein bisschen vertan
geschätzt
hat.
Ja, das hatte ich auch den Eindruck.
Irgendwie also wenn der sich nicht nochmal da 25 Meter vom Ziel nochmal umdreht, sondern einfach geradeaus weiterfährt, dann gewinnt er, glaube ich, die Etappe.
Ja, das hat ich dachte auch, also das Ziel war einfach 20 Meter zu spät für ihn. Und zeugt aber auch so ein bisschen, finde ich, ist das ein mangelndes Selbstvertrauen. Er wollte halt wissen, wo die anderen sind, aber ich glaube, so ich musste mal dran denken, einerseits an die Aussage damals auch, wo wir ihn jetzt schon mal erwähnt hatten heute, Jan Ulrich, ne, schau dich nicht um, was, ne, damals in dem berühmten Kommentar von, ich glaube, Angermann war das, ne? Kann das sein? 97 bei Andorra.
Ich glaube, das war der jetzige Kommentator schon.
Ja? Okay. Ne, also ich dachte auch so, Ciccone, warum drehst du dich jetzt um an der Stelle? Und Armstrong zum Beispiel hat er auch nicht umgeguckt, ne? Der wäre einfach geradeaus oder ein Pogacar. Die werden einfach geradeaus weitergebrettert in dem Selbstvertrauen, das reicht auf jeden Fall.
Ja, vielleicht wollte er auch einfach nicht gewinnen, weil er dann wieder seine Brille weggeworfen hätte und eine Strafe bekommen hätte.
Ist das so? Das wusste ich gar nicht. Doch,
ja,
stimmt.
Bei irgendeinem Rennen in diesem Jahr, also es ist ja sein Markenzeichen, dass er die Brille dann ins Publikum wirft, hat er dann von der UCI 200 oder 250 Schweizer Franken Strafe bekommen, weil es eine gefährliche Aktion angeblich war.
Ja. Gut, also wenn das die größte Sorge der UCI ist heutzutage, dann weiß ich es auch nicht. Dann Glück auf, meine Freunde, Glück auf. Ja, Ciccone, Godu, Bernal, was war denn mit unseren zwei UAE-Fahrern los? Also Ayuso auf 8, okay, 1,5 Meter, okay, ja, ich hatte die jetzt. Aber sie hatten zumindest eine Lücke zu den ersten Vieren.
Ja, war schon so ein kleiner Fingerzeig vielleicht auf der zweiten Etappe. Wer da am Ende vielleicht, wie die Kräfteverhältnisse im Klassement sein könnten. Ich glaube, bei den beiden UAE-Fahrern war es einfach so, ja, die haben sich da aus diesen Positionskämpfen weitestgehend herausgehalten und dadurch Almeida kam dann ja als erster dieser Gruppe, als fünfter mit dieser kleinen Zeitlücke von 2 Sekunden ins Ziel. Das war jetzt eher durch die Positionierung bedingt.
Damit gab es dann den Gesamtstand Vingegaard vor Ciccone, Godu, Bernal, Pidcock, Hindley, Ayuso auf 9 und Almeida auf 12, um so mal ein bisschen, aber das ist natürlich das mal was jetzt eigentlich auch nichts wert ist, ne? Also das ist nur so, nicht das Papier, wie sagen wir nicht das Papierwert, auf dem es steht, weil das wird sich natürlich noch deutlich verändern. Ein Fahrer, den ich eigentlich immer gerne, also einer der wenigen französischen Fahrer, wo ich das Gefühl habe, dass ich den Namen komplett richtig aussprechen kann und der mir auf irgendwie sympathisch ist, musste an dem Tag, also kam als letzter rein, Guillaume Martin, und musste dann aufgeben. Schade, dass er war das doch mit dem der Philosoph im Peloton, oder? Ist er das nicht?
Exakt, genau, ja.
Hast du das Buch habe ich dir mal geliehen, oder? Kann das sein?
Ja.
Weiß ich gar nicht. Bei dir ist es eh besser aufgehoben als bei mir.
Aber er hat schon mehrere Bücher geschrieben, oder? Also es war jetzt
ich habe nur das eine zumindest, also ich besitze, ich besitze nur das eine. Aber noch mehr geschrieben hat, ich würde mich jetzt nicht wundern. Er studierte Philosoph, glaube ich, ne? Oder war das nicht so? Kluger Kopf jedenfalls. Guillaume Martin, gucken wir mal, ob er noch mehrere Bücher geschrieben hat. Ist ja lustig, ne? Sonst liest man immer dann nur Einzelnachweis. Guck mal, Studium veröffentlicht. Sokrates auf dem Rennrad, eine Tour de France der Philosophen, die Gesellschaft des Pelotons, eine Philosophie des Einzelnen in der Gruppe und von Menschen, die träumen. Ja, 3 Bücher, du hast vollkommen recht. Muss ich mir die anderen nochmal besorgen.
Da hat er schon mehrere Werke auf den Markt gebracht.
Ja, schloss das Studium der Philosophie ab und schreibt für die Le Monde. Ein Kollege von dir auch noch, insofern.
Ja, bei der Le Monde jetzt nicht unbedingt, aber im entferntesten Sinne.
Vielleicht. Ja, im Berufszweig, würde ich mal. Also, ne, man ist ja auch Kollege irgendwie, wenn man. Also, ein Busfahrer ist ja auch ein Kollege von dem Straßenbahnfahrer aus. Also, der Kölner Busfahrer ist ja ein Kollege vom Düsseldorfer Busfahrer, sag ich mal. Aber das ist jetzt auch alles völlig egal. Ja, Vingegaard hatte an dem Tag sich dann noch das Leader-Trikot geholt. Vor Ciccone, Godu, Bernal habe ich eben erwähnt. Und können wir meiner Meinung nach direkt zu Etappe 3 gehen, oder? Gibt es noch irgendetwas, was ich vergessen habe?
Ja, vielleicht erstmal das, was vor Etappe 3 noch passiert ist, gehen wir da vielleicht nochmal drauf ein. Das hat so ein bisschen die Vuelta auch überschattet.
In der Nacht vorher.
Dass da beim Team Visma Lisa Bike die Räder geklaut wurden und dann mussten sie ihrem Teamnamen alle Ehre machen fast, nämlich die Räder mieten.
Sehr guter Gag, gefällt mir sehr gut.
Sie hatten glücklicherweise genügend Räder dabei, also so, dass jeder Fahrer da adäquat am Start der nächsten Etappe ausgestattet war.
Ja, sehr guter Gag. Gibt's ja immer mal wieder, hört man das, ne? Also das so.
Beziehungsweise es nimmt in letzter Zeit extrem zu. Also heute kam die Meldung, dass dem Team Total Energies bei einer kleineren Rundfahrt in Frankreich auch, ich glaube, 12 Räder oder so geklaut wurden. Also da gibt's jetzt also in der Radsportblase ist das gerade ein Riesenthema. Es gibt verschiedene Stimmen, die sich auch dahin äußern, mehr Sicherheit fordern und jetzt eigene Sicherheitsleute engagiert werden müssen, ist dann die Frage. Mhm. Weil ja, normalerweise, und der Teammanager von Lidl Trek war es, der sich dazu geäußert hat, der hat das ganz gut beschrieben, oder es war für Visma Lisa Bike auch ein bisschen Pech, weil die waren zusammen in einem Hotel mit Movistar und Lidl Trek. Und Lidl Trek konnte ihren Mechaniker-Truck so parken, dass die dahinter ein Auto stellen konnten, hinter die Heckklappe sozusagen.
Habe ich auch schon mal gesehen. Da haben die einen LKW quasi von der Hauswand, also mit der Rückseite gegen eine Hauswand gesetzt.
Genau.
Dass du die Tür nicht aufmachen kannst, ja.
Ja, genau, dass die Diebe da gar nicht die Tür aufmachen können. Bei Visma war es jetzt nicht mehr möglich. Gut, im Zweifelsfall sagst du halt, schlitzt du irgendwie das Verdeck von dem Ding auf, wenn du da wirklich ran willst. Hm. Aber es ist zumindest dann noch ein Hindernis. Das war jetzt für Visma Lisa Bike da in dem Falle nicht mehr möglich, da den Truck so zuzuparken, dass da keiner reinkommt. Da gibt es jetzt verschiedene, also natürlich haben die sich untereinander dann schnell geholfen, also die Mechaniker von Lidl Trek haben dann bei Visma ausgeholfen, dass die Räder rechtzeitig fertig bekommen. Schöne Geste, natürlich sieht man, dass die...
Ja, das, der Zusammenhalt ist ja an der Stelle dann trotz Konkurrenz ja auch gegeben.
Ja, und es gibt ja auch verschiedene Stimmen dann jetzt, also Christian Knees hat sich auch dazu geäußert, über die Möglichkeit, dass man die Mechaniker in den Trucks schlafen lässt, hat aber eher davon abgeraten, weil aktuell geht's nur um Räder, meint er, aber was wirklich passiert, wenn da jemand einbricht und da ist jemand drin, da möchte man sich eigentlich gar nicht ausmalen, wie das dann eskalieren könnte.
Ja.
Also das sind ja, wie soll man sagen, das sind jetzt keine, da kommt jetzt keiner zufällig vorbei und sieht, oh, da steht ein Truck mit Rennrädern drin, da breche ich mal ein, sondern das sind natürlich geplante Aktionen, systematisch angelegt, das sind müssen ja irgendwelche Banden sein, weil du schleppst ja auch nicht mal eben irgendwie 18 Räder.
Nee, die müssen ja auch wegtransportiert bekommen, da musst du ja auch in irgendwas reinpacken.
Eben, ja, also du brauchst ja schon eine gewisse Logistik dahinter, um diese Räder da wegzubekommen. Das machst du jetzt nicht von heute auf gleich, also die werden die beobachtet haben oder dass sie das vorher ausbaldowert haben, wie man so schön sagt, und dann zugeschlagen haben. Aber es passiert jetzt, nimmt in letzter Zeit immer mehr zu. Also wie gesagt, jetzt dieser Zwischenfall heute mit Total Energies. Cofidis bei der Tour de France in diesem Jahr war betroffen. Da wurde sogar dieses speziell für den bergwertungsführenden Benjamin Thomas damals hergerichtete Rad geklaut. Die haben sich, glaube ich, größtenteils wieder angefunden, die Räder. Bei Visma hat man jetzt tatsächlich, haben die Diebe auch irgendwie ein paar Räder in den Büschen liegen lassen, wo sich auch keiner erklären kann, warum. Vielleicht wurden sie gestört, man weiß es nicht. Aber für die Profiszene ist das gerade ein ziemliches Problem.
Zwei Anmerkungen von mir. Ich war dieses Jahr einmal Zeuge, wo bei einer Messe auch in der Nacht der Truck sozusagen von der Firma, die auf der Messe ihre Fahrradartikel ausstellen wollte, wurde dann auch leergeräumt. Also, ne, und zwar sehr, sehr, sehr professionell. Im Sinne von, also am Schloss war nichts zu sehen, nichts, ne, wo die Kameras angebracht waren, waren nicht zu sehen. Auch krass. Hm. Und naja, das mit diesem, also ich habe zumindest auch schon einmal gehört, das ist aber von jemandem, der schon ein bisschen länger raus ist und die Geschichte bezieht sich auch auf Dinge, die vor längerer Zeit passiert sind, dass solche Sachen auch gerne mal, und das möchte ich jetzt auf keinen Fall irgendeiner der von dir genannten drei Teams unterstellen, wenn am Ende der Saison mal so einem Team ein bisschen das Geld ausgeht, jetzt nicht so Erstliga-Vereine da, ne, wie Team Wismar oder Total Energy oder so, da sind die Räder auch gerne mal über Nacht verschwunden, weil die waren ja alle versichert. Ne? Also da und sind dann später irgendwann mal wieder aufgetaucht irgendwo, ohne dass man das genau, ist ja auch schwer nachvollziehbar, ne, welcher Rahmen war das jetzt und die Einzelteile kann man ja auch weiter verbunden. Also sowas gab es wohl in der Vergangenheit auch schon mal. Das dann aber eher bei kleineren Teams, dass immer 5-6 Räder weg waren. Ich meine, das sind ja auch Summen. Also ich glaube, die 18 Räder wurden jetzt auf 250.000
ja, Euro eben. Beziffert. Also ein anderes Beispiel war früher, also aber das war dann, sage ich mal, das andere Extrem bei US Postal war das ja, meine ich, wo sie dann auch Räder bei eBay verkauft haben, ja. Um das Dopingprogramm zu finanzieren. Das wollen wir mal jetzt nicht den Leuten irgendwie unterstellen.
Nein, auf keinen Fall.
Sondern ich denke eher, dass da professionelle Banden ihr Spielchen treiben. Aber ich frage mich halt, was machen die dann mit den Rädern? Also das wirst du ja jetzt nicht einfach...
Ja, genau. Wie sind die Vertriebskanäle da?
Ja, genau. Also entweder du baust es auseinander und verkaufst die Komponenten und den Rahmen irgendwie einzeln, aber auch das wird schwierig. Und ansonsten so ein Komplettrad, so ein Profirad, das bietest du jetzt nicht eben bei Kleinanzeigen.
Ja. Ja, und vor allem noch, wenn es so ein besonderes Modell ist, wie das von den Bergführenden, ne? Also den Dieter, der Bergtrikot. Also das, ja. Das kriegst du ja überhaupt nicht los. Also ne, da weiß ja jeder sofort, was da Sache ist und wem das gehört und so weiter. Nehmen wir das Positive mit. Also ich sitze ganz gut auf dem Cervelo jetzt. du hast dir von Education First eins sehr neu mitgenommen letztens. Auch ganz, genau. Ist ja auch ganz gut. Nee, aber dass sich die Leute untereinander helfen und das zeigt jetzt auch nochmal wieder. Also ich meine, das wär glaube ich, in fast allen Sportarten ja so. Nur dieser Sportgeist, der dann da doch noch irgendwie bei aller Konkurrenz, bei allem Geld und was weiter vorhanden ist. Also deswegen, ja. Hoffen wir mal, dass das jetzt der Markt dafür ist ja auch irgendwann, denke ich mal, gesättigt, ne? Weil wem kannst du die Dinger verkaufen? Und also irgendwelche Sammler wahrscheinlich, ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Und aber wenn die jetzt, sagen wir mal, wenn Geld kein limitierender Faktor ist, dann stellen sie sich vielleicht jedes Jahr das neue Cervelo von Jonas Vingegaard da in den Raum hinten rein. Angenommen, du hättest jetzt Geld wäre nicht der limitierende Faktor. Hättest du Bock, dir da so 30 Profi-Boliden da hinzustellen? Also.
Nee.
Nee. Ne, also, da würdest du doch lieber 2-3 Räder aufrüsten und damit fahren, anstatt so einen Schmarrn zu machen. Aber naja, mein Gott, vielleicht ist die Vorstellung, Geld kann so viel davon da zu sein, dass man das nicht in Betracht zieht bei seinen Entscheidungen. Vielleicht ist man dann so.
Naja, aber heutzutage ist es zum Glück so, dass die Teams sehr, sehr gut ausgestattet sind mit Rädern. Also es gab ein krasses Beispiel aus dem Jahr 2001. Da wurden beim Giro 2 Etappen vor Schluss einer Mannschaft alle Räder geklaut.
Krass.
Die mussten sich dann von dem neutralen Service die Räder holen und damit den Giro zu Ende fahren. Hm. Also auch hat wohl, glaube ich, auch nur ein Fahrer dann bis zum Ende geschafft.
Krass. Ja, da habe ich eben auch kurz drüber nachgedacht, was man denn mit diesen Shimano-Rädern, dann die hätte man ja auch noch nehmen können, im allerschlimmsten Notfall.
Jo.
Aber ja, ansonsten wäre man wahrscheinlich irgendwo in ein Geschäft gegangen, hätte nochmal Räder gekauft. Der Radhändler hätte vor Ort das Business seines Lebens gemacht. Etappe Nummer 3. War eine Etappe, wo wir, glaube ich, gesagt haben, eine Sprintankunft jetzt nicht. Dafür sind die letzten 20, 30 Kilometer zu schwierig. Ausreißer, vielleicht auch. Aber für die Gesamtklassementfahrenden, weiß man nicht so ganz. Also war eine ganz komische Etappe in meiner Erinnerung nach in der Vorbewertung. Korrigiere mich da gerne, wenn ich falsch liege. Und am Ende des Tages ist es halt so gekommen, dass doch sich vorne alles gesammelt hat und einfach ein Godu der Klügste war.
Ja, also diese Zielankunft, also es war auch so eine Mini-Bergankunft, ne?
Ja.
Also muss man
ja, aber ein sagen. Rollerberg, das, was wir früher immer Rollerberg, noch nicht mal, also ein Röllerchenberg.
Ja, aber das Schwierige daran war wirklich die Zielanfahrt, die sehr verwinkelt war, diesen Berg rauf, also durch so mehrere Serpentinen durch. Vingegaard wollte auch wieder die Etappe gewinnen. Und normalerweise, ja, wenn Mats Pedersen da vorne dabei ist, gegen diese ganzen Bergfahrer, würde er eigentlich gewinnen.
Ja.
Aber es gab 100 Meter vom Ziel eine Rechtskurve noch und da hat, ich will nicht sagen Pedersen versemmelt, aber Gaudu hat es sehr schnell, sehr schlau angestellt, hat die Innenbahn in der Kurve genommen und hatte damit den entscheidenden Vorteil und konnte die Etappe gewinnen.
Ja, er war einfach der cleverste in dieser Ankunft, ne? Und das ist, finde ich immer erfrischend, wenn man wenn es dann so zu einem Sieg kommt, der jetzt nicht so von der Brechstange kommt, sondern einfach jemand vielleicht sich auch vorher die Mühe gemacht hat, das Ziel mehr, also die Zielankunft besser sich anzuschauen als die anderen oder besser gebrieft worden ist als die anderen. Das kann ja auch sein, ne? Also sieht man ja auch immer, ich habe jetzt letztens nochmal von hier, wie heißt es, die Netflix-Doku Unchained, hieß es Unchained oder ist Englisch? Weiß ich nicht mehr. Angeguckt, ne? Und dann, da wird ja auch immer gezeigt, okay, hier musst du am Ende da und da sein und um das zu machen, das hat sich Gaudu einfach vielleicht besser aufgepasst als Pedersen und Vingegaard. Und hat deswegen das Ding abgeschossen an dem Tag.
Ja, und das ist jetzt auch ein Fahrer, also für den lief es ja in letzter Zeit nicht so gut. Der hat sich beim Giro, ist er zwar zu Ende gefahren, aber hat sich einen Finger bis auf die Sehne irgendwie verletzt. Das hatte man dann auch im Fernsehen gesehen. Und für die Tour de France wurde er dann aufgrund von Formproblemen überhaupt nicht nominiert. Mhm. Und jetzt bei der Vuelta scheint er wieder in sehr guter Form zu sein. Ein Fahrer, der mal Vierter bei der Tour de France war, ja, vor nicht allzu langer Zeit, wo man gesagt hat, potenziell wäre das jemand, der jetzt auch bei der Tour aufs Podium fahren könnte. Aber er hat enorme Leistungsschwankungen und ja, die Vuelta liegt ihm offenbar. Also er war im letzten Jahr auch Sechster in der Gesamtwertung sogar.
Mhm.
Und auch nach einer relativ durchwachsenen Saison, muss man ganz ehrlich sagen. Ist so ein bisschen ähnlich wie in diesem Jahr.
Hm. Ja, aber ich glaube, so ein Top 5, Top 10 Platzierung bei der Tour traue ich ihm auch immer zu. Dass er jetzt die neue große französische Hoffnung nochmal wird für einen Sieg, kann ich, glaube ich, auch nicht. Aber also ich freue mich für ihn, das ist ein nettes Ergebnis. Und ist jetzt auch so. Also ist jetzt nicht der wechselfreudigste, ne? Er fährt auch schon seit 2016. Also schon 9 Jahre für FDJ. Diese typische französischen loyalen Fahrer, die da unterwegs sind.
Gut. Ja, an dem Tag hat sich auch in der Gesamtwertung wenig getan. Ja. Gaudu rückt 1 vor, Ciccone 1 runter. Vingegaard behält das rote Trikot. Ja.
Ist so ein bisschen Spiegelbild der ganzen ersten Etappen, finde ich, ne? Passiert nicht wirklich viel, nichts Schlimmes, nichts Aufregendes. Also wenn wir schon so lange über geklaute Räder sprechen müssen oder vielleicht über auch Proteste an der Strecke, dann ist das ein Zeichen dafür, dass sonst noch nicht so viel los ist. Proteste an der Strecke gab es nämlich beim Mannschaftszeitfahren. Etappe Nummer 5 gestern, 27.
Nummer 4 haben wir noch davor.
Habe ich einen übersprungen? Oh, sorry.
Ja.
Ja, stimmt. Quatsch, also bin ich Idiot.
Ja, Etappe 4 war die längste, meine ich auch, der Rundfahrt. 206,7 Kilometer von Susa nach Voron. Ja, und es war eine Etappe, wo wir gesagt haben, Sprint, ja. Oder vielleicht ist es am Anfang doch zu schwer für die Sprinter mit diesem, also man ist von Susa da aus den, über den Col du Mont-Genèvre und Col du Lautare, eigentlich zwei sehr schwere Berge, die man auch so von der Tour de France kennt, auswärts der Alpen ein bisschen gefahren. Dann der zweite Teil der Etappe im Prinzip abfallend, ja, oder flach. Und ja, ein bisschen schade, dass man dann auch von diesen ersten beiden Bergen überhaupt gar keine TV-Bilder gesehen hat. Also die Übertragung oder das Signal wurde halt erst irgendwann danach angefangen auszustrahlen.
Ich gehe davon aus, also wenn man sich so ein bisschen anguckt, wie schnell die unterwegs waren jetzt am Ende, da werden die auch, also es wirkt auf mich zumindest so, dass die zwei Berge nicht vollgefahren sind, klingt jetzt doof, aber zumindest wussten, was sie noch, dass das jetzt gar nicht den nennt. Also keiner hat sich meiner Meinung nach da zumindest, was ich nachlesen konnte und was ich da so an Durchschnittsgeschwindigkeit, ich glaube, da waren, ich will nicht sagen Waffenstillstandsabkommen, das wäre, glaube ich, ein bisschen zu hart, aber es hat jedenfalls kein Team so wirklich versucht, an der Stelle wegzufahren, oder? Habe ich da irgendwas überlesen, verpasst?
Nee, da hat keiner große Anstalten gemacht, wo du sonst sagen würdest, okay, jetzt irgendwie Little Track versucht, da Jasper Philipsen abzuhängen an diesen ersten beiden Tagen, um mit Pedersen alleine zu sprinten. Nee, das gab's nicht.
Schade um die Berge, kann man fast sagen, oder?
Ja, also ein bisschen verschenkt irgendwie dieser erste Teil der Etappe. Also für die Sprinter natürlich gut, weil die am Ende die Chance haben, um den Sieg zu sprinten. Und die anderen, der Rest des Feldes wird sich so ein bisschen gefragt haben, über 200 Kilometer, was sollen wir jetzt hier an dem Tag machen? Es war dann am Ende so eine klassische Sprintankunft, also richtig klassisch war es nicht, weil auch dieses Finale war wieder ziemlich verwinkelt. Und das Ergebnis überrascht vielleicht ein bisschen. Ben Turner gewinnt am Ende einen Massensprint vor Jasper Philipsen und Edward Plankert, dessen Anfahrer. Und auch genau da liegt so ein bisschen auch schon so die Lehre der Etappe, dass dieser Alpecin-Zug an dem Tag nicht so funktioniert hat, wie sie sich das vorgestellt haben. Also die kamen sich da selbst ein bisschen ins Gehege. Plankert und Philipsen. Ansonsten würdest du ja sagen, Philipsen gewinnt diesen Sprint locker. Aber er war jetzt nicht der Einzige. Auch da wollte ich vorhin schon drauf hinaus. Mats Pedersen an dem Tag wieder völlig außerhalb der Positionen. Also das Anfahren klappt da irgendwie gar nicht.
Vielleicht sind die Strecken einfach nicht. Also wir hatten ja gesagt, es sind eh schon wenig Ankünfte, wo es jetzt flach hingeht. Aber wenn es dann auch noch so verwinkelt wird, dann wird es ja noch mal für die Sprinter schwieriger. Also wenn sie nicht ihr gewohntes Muster abrufen können, dann muss das.
Ja, klar. Aber von Little Track ist man das eigentlich anders gewohnt, sag ich mal. Er hat jetzt, also sie haben jetzt, meine ich, auch den Sprintzug ein bisschen umgestellt. Andererseits kann man auch sagen, gut, jetzt bei der Vuelta, wo er dabei war, 2023, was 2023 oder 22, da musste er auch sehr, sehr lange warten auf seinen ersten Etappensieg. Ich schaue es gerade nochmal nach. Also da hat er drei zweite Plätze und dann Etappe 13, 2022, hat er dann erst den ersten geholt und hat dann insgesamt noch drei Etappen gewonnen.
Wobei er ja an dem Tag zumindest in das grüne Trikot gefahren ist, ne? Also Mats Pedersen. Ja. Das hat er immer geschafft. Wahrscheinlich auch, da war ein Zwischensprint nochmal. Irgendwann sind wahrscheinlich da Punkte geholt. Ich meine, das ist ja ein fleißiges Eichhörnchen, ne? Der ist ja dann viel unterwegs und sammelt da auch noch die Punkte. Insofern, ist das schon okay. Was wir eben nicht, Gedü ist an diesem Tag. Wieso ist da, habe ich irgendwas?
Genau, hat an dem Tag das rote Trikot von Vingegaard übernommen.
Ja.
Ich bin mir relativ sicher, dass die beiden vorher schon auch das abgesprochen haben, mehr oder weniger vor der Etappe, weil Vingegaard da jetzt nicht unnötig, also es ging darum, die beiden waren zeitgleich. Wer hat denn die geringere Summe der Etappenplatzierung?
Okay.
Also die geringere, wie nennt man das, Rangzahl oder Platzierungszahl.
Die kumulierten Punkte in der keine Ahnung. Wir wissen, glaube ich, beide zählen einfach, an dem Tag bist du Erster, der andere Zweiter und am nächsten Tag ist umgekehrt und so weiter und zählen dann.
Genau,
die Platzierungen.
Bei der Vuelta gab es früher extra mal so ein Trikot, das nannte sich Kombinationstrikot.
Ja,
wenn du die niedrigste Rangzahl in allen Wertungstrikots hattest, hattest du dieses Kombinationstrikot. Das hat man dann, ich glaube, irgendwann Mitte der oder Anfang der 10er Jahre mal abgeschafft.
Weil es keiner gerafft hat. Und es ja auch schon so viele Trikots gibt. Ja.
Genau. Aber um auf Gaudu zurückzukommen, der hat dann sich gesagt, okay, jetzt nehmen wir ein bisschen Risiko an dem Tag und fahre dann, er braucht, glaube ich, 4 Plätze besser als Vingegaard in dem Fall und ist dann 25. geworden, hat dadurch das rote Trikot übernommen. Vingegaard war 42. Vielleicht auch gar nicht so schlecht, Vingegaard, weil an dem Tag darauf war dann das Mannschaftszeitfahren und er konnte dann seinen eigenen Zeitfahrenzug verwenden und musste nicht den vom Veranstalter.
Und du denkst, dass es schon dahingehend geplant war? Hört man ja immer wieder.
Explizit deshalb geplant haben, weil es war jetzt auch ein Mannschaftszeitfahren, also wo du dich dann schon mal hinter deinen Teamkollegen verstecken kannst und der Aero-Faktor vielleicht nicht so ist wie in einem Einzelzeitfahren, aber sie waren sicher mit Sicherheit nicht traurig darum.
Ja. Apropos Mannschaftszeitfahren, vielleicht noch mal kurz, machen wir jetzt mal hier an der Stelle den großen, wie heißt es hier, die große Erzählung auf, mal einmal alle Trikots durchgehen. Gelbes Trikot, also wie du gerade gesagt hast, Goodyear für Vingegaard, Ciccone.
Rot.
Ich war schon beim grünen Trikot gedanklich. Petersen vor Vernon, wie spricht man, Engländer, Vernon. Vernon und Philipsen, also auch jetzt nicht ganz Dingsbums hier. Dann Bergtrikot. Joel Nicolau war mir bisher noch gar nicht bekannt, der Fahrer, um ehrlich zu sein. Sean Quinn von Education First, den hat man schon mal eher gehört, und Alessandro Ferré von Arkea, die ersten drei. Jugendtrikot nenne ich es jetzt mal. Ayuso, da ist er zumindest schon mal in der Wertung drin. Und ja, das wichtigste Trikot für die Spanier natürlich, das Mannschaftswertung ist im Moment bei Team Visma vor UAE, vor Astana. Mannschaftszeitfahren. Eine, wie wir immer wieder drüber sprechen, wunderschöne ästhetische Disziplin. Ob sie in eine Grand Tour gehört, ist auch immer wieder nicht zwischen uns beiden, aber in der gesamten Radsportwelt eine Diskussion wert. Wie wird es dann gewertet? Also wie werden die Zeiten genommen und so weiter? Auch immer wieder ein großes Durcheinander. Aber irgendwie freut es mich immer, wenn ich das sehe. Und was wir sonst noch sehen mussten, da war jetzt ein bisschen weniger schön, nämlich die, was heißt weniger schön? Also politischer Protest bin ich ein großer Freund von und der soll auch sein. Und er muss auch wehtun, aber warum den Radfahrern da wehgetan wird an der Stelle, weiß ich jetzt nicht. Ein Protest, der nicht wehtut, ist halt auch irgendwie doof, denke ich mir immer. Aber
in dem Falle, wenn dabei die Gesundheit von Leuten auf das Spiel gesetzt wird, hat das da, finde ich, nichts zu suchen.
Ja.
Weil letzten Endes kommen die da mit 60 km/h angefahren und die Sportler können jetzt, denke ich, wenig dafür. Und warum sollen die da jetzt in Mitleidenschaft gezogen werden?
Ja, also es ging um einen Protest, gegen den Staat Israel und seinem Krieg führen gegen die Palästinenser, Palästina. Hast du es mitbekommen, dass sich irgendein Fahrer von Israel auch während der Rundfahrt schon dazu so ein bisschen geäußert hat, ne? Hat mich gewundert, weil man hört so politische Aussagen von, wer war es denn?
Es gibt verschiedene Aspekte in der Hinsicht, dass Jakob Fugelsang, der seine Karriere beendet hat, der hat sich dahingehend geäußert, dass er jetzt eigentlich ganz froh darum ist, Israel nicht mehr auf seinem Trikot tragen zu müssen. Und es gibt auch aktuell den Fall Derek G. Es darum, dass er seinen Vertrag gerne auflösen würde beim Team Israel Primatech, der jetzt dann noch bis 2028 läuft. Man mutmaßt, er möchte jetzt unbedingt zu Ineos wechseln und gibt auch persönliche Gründe an, wohl, dass er nicht mehr unter der israelischen Fahne fahren möchte.
Mhm. Gut, da fällt mir schwer jetzt das nachzuvollziehen, was da vorgeschoben ist, was wirklich ein Grund ist und was, aber ich kann mich nicht erinnern, dass in diesem Stil mal politisch so, wie soll ich mal sagen, so dezidiert politisch von Fahrern gesprochen wird, im Sinne von, ne, das ist jetzt ein Konflikt. Ich mag mir da wenig ein Urteil drüber zu erlauben, was man dazu sagen kann, soll und will, aber kann ich mich kaum erinnern. Also das jetzt mal, keine Ahnung, es gibt gerade kein russisches Team, aber das ist eine Frage, ich möchte hier nicht mehr für fahren, weil die Ukraine bombardieren oder so etwas. Also erinnerst du das, also dass das so im großen Stil so schon mal passiert ist? Also, dass man Verständnis hatte jetzt für französische Bauern, die irgendwie die Straße blockieren oder so. Das, ne, da haben die Fahrer mal gesagt, okay, haben wir Verständnis für, aber ist jetzt trotzdem doof für uns. Ne, so Geschichten, aber dass man so dezidiert und auch so.
Ja, und zumal es ja jetzt auch nicht der erste Vorfall in der Hinsicht ist. Bei der Tour de France kannst du dich vielleicht daran erinnern, diese Etappe, die der Norweger Abrahamsen im Sprint, in diesem Zweiersprint gewonnen hat. Da ist auch auf die Zielgerade ein pro-palästinensischer Demonstrant gelaufen und der wurde dann glücklicherweise für die Fahrer noch rechtzeitig über die Bande gedrückt von einem beherzten Ordner. Und beim Giro gab es, meine ich, auch schon eine ähnliche Aktion in diesem Jahr.
Aber Protest aus allen Richtungen und für alles, gegen alles und so weiter immer schon. Aber dass die Fahrer sich da so äußern, deshalb kann ich mich nicht Also habe ich kaum mitgekriegt. Würde mich jetzt interessieren, ob da Hörerinnen
und Hörer. Ja, also ich würde das jetzt mal auch wirklich nur die Aussage von Vogelsang in der Hinsicht da einordnen. Die Geschichte mit Derek G würde ich jetzt mal mit Vorsicht.
Du willst es eher, dass der Wechsel, dass da ein bisschen Provokation im Sinne von, dann schmeißen sie mich raus oder lassen sie mich einfacher gehen?
Ja, weil das natürlich auch eine willkommene Begründung wäre. Also ich will mir jetzt nichts Böses unterstellen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er sich sowas dann eventuell oder vielleicht auch nicht er, sondern sein Berater sich zunutze machen.
Andererseits kannst du dann auch sagen, okay, dann gehe ich zu Ineos, also Fracking Hello. Dann sagst du in 3 Jahren, ja, ich bin doch nicht so fürs Fracking, ich würde gerne irgendwie zu einem Team, was dann vielleicht doch irgendwas macht und gehe nach Australien zu Jake Allure. Au, die sind ja für den Tourismus ganz schlecht mit ihren Wohnmobilen. Heieiei, nee, da kann ich dann noch, also dafür kann man wahrscheinlich auch immer was konstruieren. Lassen wir es mal bei Vogelsang dann vielleicht. Ich finde mündige Sportler immer gut. War mir so noch nicht geläufig. Naja, und es war dann so, dass Israel Pramatic nicht nahezu, sondern gestoppt wurden.
Also die haben, man musste im Prinzip fast anhalten und haben aber am Ende dann nochmal, ich glaube, 15 Sekunden Zeitgutschrift bekommen von der Jury, was ich jetzt so in dem Sinne auch noch nicht gesehen habe.
Nee, als ich das gelesen habe, dachte ich so, hä, was? Auch wie die das genommen haben, ne? Also zum Zeitpunkt des Protestes den Abstand zum Besten und das dann wieder gut. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen, ich meine, wie du das machst du es falsch. Aber
den ist ja schwierig für die Jury, das da auch eine Entscheidung mit Maß zu treffen, sage ich mal, rein sportlich haben die an dem Tag überhaupt gar keine Rolle natürlich gespielt. Also ob die jetzt 14. oder was wären sie denn gewesen, ich glaube 18. oder so in diesem Zeitfahren werden, spielt überhaupt keine Rolle. Sie haben jetzt auch, klar, haben sie mit Ricky Tello einen Fahrer, der könnte in der Gesamtwertung, sage ich mal, in die Top 10 fahren, aber sie kämpfen da jetzt nicht um den Gesamtsieg.
Ja.
Also es wäre jetzt was anderes gewesen, wenn da irgendwie Vingegaard aufgehalten werden würde.
Ja, absolut. Aber ne, also der eine, einer von den Israel Premier Techs sportlichen Leitern hatte, glaube ich, irgendwo gesagt, so ja, eine halbe Minute wäre gerechter gewesen. Aber ja, das ist scheißegal, ey, ob die jetzt 14. sind, 12. oder 10.
Eine halbe Minute hätten sie fast gewonnen.
Ist es so?
Da hätten sie nur 9 Sekunden Rückstand gehabt.
Ja, okay. Ja, aber das ist halt, dann halte ich den Wert auch für ein bisschen utopisch. Also, ne, weil ein Fahrer wäre komplett stehen geblieben, ein Fahrer hätte komplett stehen bleiben müssen, ne, bis der erstmal wieder in Schwung kommt, bis man sich sortiert, wäre das eine halbe Minute gewesen. Ich weiß es auch nicht. Ist eine schwierige Situation, wo es, glaube ich, keinen Gewinner gibt. Also überhaupt niemanden. Ne? Also, was willst du als Jury richtig entscheiden? Was willst du als sportlicher Leiter dann sagen gegen eine Entscheidung, wo man sagt, egal. Kommen wir aber mal zu den vielleicht positiveren oder erfreulich, was ist daran erfreulich, aber aus sportlicher Hinsicht zumindest interessanteren Werten. Wenn man sich vorher gefragt hätte, hättest du nach vorne getippt als erstes? Ich hätte, glaube ich, Little Track gesagt, warum auch immer, so aus dem Gefühl raus.
Ja, ich hätte also so 3 Teams als Favoriten gehabt, Ineos, Wismar und UAE.
Okay. Ineos, was haben die falsch gemacht? Also
Ich denke, die haben ihre Strategie oder ihre Pacing-Strategie falsch gewählt. Also die waren am Ende, lange waren die sehr, sehr gut unterwegs, auch mit dem Potenzial, die Bestzeit zu unterbieten. Aber im zweiten Teil dann haben sie viele Fahrer verloren und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass Ganna da zu viel gemacht hat oder teilweise seine Teamkollegen dann fast kaputt gefahren hat.
Ja, aber wie willst
du... Also das ist halt, es ist schon in so einem Mannschaftszeitfahren ist das Fluch und Segen zugleich, wenn du so einen Fahrer hast, der viel besser ist im Zeitfahren als alle anderen oder auch generell stärker ist als alle anderen, wenn du den halt so einsetzt, dass der, sag ich mal, mit viel Power eine Führung fährt und das dann in der zweiten Hälfte und vor ihm, das größte Problem ist halt für den Fahrer, der vor ihm fährt, weil wenn der an der Führung ist, ausschert, sich hinten wieder einreihen will und dann kommt Filippo Ganna in die Führung, dann kann es halt ganz schnell passieren, dass der hinten rausfliegt. Das ist, meine ich, Ineos auch dann passiert, weshalb sie da meines Erachtens nach ein besseres, also sie sind super gefahren als 5. mit 16 Sekunden Rückstand nur, aber es wäre mehr drin gewesen noch.
Vielleicht hätten sie einfach gar kein Zeitfahrrad geben sollen. das normale Rad. Oder
sein Bahnrad.
Ja. Oder ich erinnere mich gerne noch, ich weiß gar nicht, bei welcher Veranstaltung es war, aber ich habe mal ein, wie heißt das hier, ich weiß gar nicht mehr, welche Veranstaltung es war und welche Strecke oder so, aber auf der Bahn, ein Vierer, ein Bahnvierer, wo ich glaube die letzten, wo auf den letzten paar Runden gar nicht mehr die Führung gewechselt hat, sondern einfach Mieke Kröger von vorne die ganze Zeit gefahren ist. Die ganze Zeit nonstop, weil sie einfach stärker war als ihre Mannschaftskolleginnen. Und vielleicht hätte man gerne auch einfach längere Zeiten geben müssen. Oder
genau,
öfter.
Optimalerweise oder? Als sportliche Leitung setzt du so einen starken Fahrer auch genauso ein. Also du lässt den nicht härtere Führungen fahren, sondern du lässt ihn einfach länger in der Führung, so dass sich die Kräfte da etwas nivellieren in dem Team, aber das haben sie an dem Tag nicht so gut hinbekommen.
Fragt uns doch. Wir helfen doch, wenn wir können. Red Bull 4 war ich ein bisschen, also positiv überrascht, hätte ich jetzt nicht so weit vorne gesehen. Also jetzt gar nicht so nach dem Motto, die sind alle schlecht, aber so hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, dass da so viele Zeitfahrer da sind, dass man Ineos um 4 Sekunden schlägt.
Ich glaube, also die hätten sogar gewinnen können. Also ohne den Sturz, wenn du es gesehen hast, von Sobrero, das war schon, hat eventuell den Sieg gekostet.
Okay. Also ja, ich habe so ausschnittsweise gesehen. Aber hätte aus den Ausschnitten, die ich gesehen habe, jetzt nicht draus schließen können, dass sie die Chance gehabt hätten.
Also da hat sich beim, ja, wie soll man sagen, rüberfahren, einfach mit dem Vorderrad am Hinterrad des Vordermanns aufgehängt und das bei Tempo 60.
Ja, gut. Selten ein gutes Ende.
Ja, und gerade mit den Rädern, also da hast du halt wenig Chancen, noch irgendwie was zu korrigieren oder überhaupt zu reagieren. Ja, genau. Also deswegen hat es etwas vielleicht die Reihe durcheinander gewirbelt und zumal der Fahrer dann auch fehlte, dann Tempo zu machen. Aber nee, so auch mit Platz 4, 12 Sekunden Rückstand nur. Super Resultat.
Ja, dann Little Jack und dann Visma und UAE. Ich will nicht sagen fast gleich auf, aber 8 Sekunden Unterschied ist jetzt nicht mehr so viel bei 25 Minuten. Und dementsprechend die man vorne erwartet, vorne auch mit dabei. Also.
Läuft. Ja, was mich überrascht hat, tatsächlich, also nicht, dass UAE jetzt gewonnen hat unbedingt. Also, die sahen schon extrem stark aus. Aber bei Visma, wenn ich das richtig im Kopf habe, waren die sowohl im ersten als auch im dritten Sektor fast das schnellste Team, aber in diesem Mittelsektor haben die extrem viel Zeit verloren. Mhm. Konnte ich mir nicht so recht erklären. Vielleicht war da noch so ein bisschen dieser Schock und ein bisschen Vorsicht von diesem kollektiven Massensturz des Teams auf Etappe 2 mit drin.
Ja, und manchmal wird es von den Bildern ja auch nicht eingefangen. Irgendwo, keine Ahnung, da muss ja nur einmal eine blöde Kurve von einem angefahren werden. Irgendwie falsch angefahren werden und es herrscht eine Nervosität. Also da geht es ja wirklich um dieses Zusammenspiel. Für mich ein bisschen schade, was heißt für mich, also für ihn ist es noch trauriger als für mich, aber Sepp Kuss mit 49 Sekunden Abstand, er war ja mein, sozusagen mein Geheimtipp, ne? Wenn Vingegaard es doch nicht schaffen sollte, warum auch immer, Krankheitsstoß, bla bla, dann setzt man auf den Verteidiger der Vuelta, Sepp Kuss. Ja, das wird nichts mit meinem Tipp, was?
Er nicht, es sei denn, er schleust sich nochmal in irgendeine Ausreißergruppe ein.
Ja, dafür ist er ja Spezialist für, aber ja, schade, aber Mai. Also, liege ich mal wieder daneben, ist ja auch in Ordnung. Da muss es jetzt doch Vingegaard richten. Ja, und Ayuso, Almeida, wenn sie zusammen fahren und an einem Strang ziehen, scheint es ja gut zu funktionieren. Fragt man sich, ob das auch in den anderen Etappen so gelingen wird, das Gemeinsame in den Fokus zu richten.
Jay Wine. Weißt du, was mich noch sehr überrascht hat, positiv an dem Tag?
Hallo?
Ja.
Ah, werde ich noch positiv überraschen? Also ich würde, wenn du mich jetzt fragen würdest, welches Team hättest du nicht erwartet, dass es so weit vorne ist, dann hätte ich gesagt, Team Movistar, weil die sind ja noch nicht bekannt als große Mannschaftszeitfahrer.
Nee, die nicht. Mich hat vor allem überrascht, dass Team Q365 mit Tom Pitcock, dass die nur 22 Sekunden verloren haben als Achte. Mhm. Also eine Mannschaft, die jetzt, sag ich mal, A, von der Qualität der Fahrer jetzt nicht in einer Liga mit Visma und UAE ist und auch von der, sag ich mal, Komposition der Disziplin Mannschaftszeitfahren da nicht so eingespielt sind wie die anderen. Und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber Pitcock wurde dann im Ziel interviewt, saß da völlig erschöpft, noch irgendwie in der Bande und dann stellt ihm der Interviewer irgendwie eine Frage, Ja, Mannschaftszeit, man müsste ja ihm ja eigentlich ganz gelegen kommen, weil er ja diese intensiven Efforts vom Mountainbiken gut kennt. Mhm. Und Pidcock hatte schon bei den vorigen Antworten irgendwie ein bisschen um Luft gerungen und dann meinte er so, ja, but not in the drops. Also er mag das da halt nicht auf dem Zeitfahrrad sowas. Also es ist halt komplett was anderes.
Mhm. Ja, ja, das natürlich, also die Position ist eine andere und du kriegst anders Luft und so und. Ja, stimmt. Jetzt, wo du mich darauf hinweist, unterstreiche ich das. Weil, ja, das sind ja jetzt auch alles Fahrer, die man nicht unbedingt als Zeitfahrer im Einzelnen erkennt. Wenn ich jetzt noch das durchscrolle, Bahrain, bisschen komisch, also sind sonst doch auch immer ein bisschen besser, oder? Hat es da irgendwas?
Ja, ein bisschen unter Wert. Also ja. Klar, die haben jetzt nicht die super Zeitfahrer dabei, aber für Tiberi, der auf die Gesamtwertung fährt, 30 Sekunden, immer noch im Rahmen.
Ab. Ja, 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 also da ist jetzt ja gar kein Team irgendwie so komplett rausgefahren. Ne? Also wenn du jetzt überlegst, was haben wir, 25, 26 und selbst das 20. Team war noch innerhalb von einer Minute mit Gulfides. Also ne, ab dann wird es schon ein bisschen schwieriger, aber das ist ja auch okay dann. Noch auffällig ein bisschen, weiß nicht, das wird vielleicht aber auch erst durch den Tag heute, den ich noch nicht verfolgen konnte, deutlicher. Jay Wine hat... ist er früher ausgestiegen oder hat zumindest gestern ein bisschen Zeit kassiert? Hat man da deiner Meinung nach vielleicht schon gesagt, pass mal auf, dich brauchen wir hier am Ende auch gar nicht mehr. Nimm ruhig mal ein bisschen raus, ein bisschen früher. Hol mal ein bisschen Luft. Kannst du am nächsten Tag gebrauchen?
Das ist so ein bisschen eine Strategiefrage. Also wie teile ich mir das so ein, dass ich mit 4 Fahrern ins Ziel komme und dass ich die anderen möglichst effektiv nutze? Mhm. Kann natürlich auch eine Strategie sein, zu sagen, wir möchten hier 5 oder mehr mitnehmen. Also es ist natürlich dann auch immer ein gewisses Risiko. Wenn du sagst, du fährst ab 2 Kilometer vor dem Ziel nur noch mit 4 Mann und der 4. versteuert sich in einer Kurve, ja, irgendwie, eben. Dann ist dann ganz schnell mal eine Minute oder so verloren, bis dann der nächste kommt. Und ich meine, Wismar hat es so gemacht, die sind glaube ich mit 5 angekommen, ja. Oder?
Die sind zwei, also die haben 2 Fahrer rausgenommen, genau. Waren nur noch zu 7, 2 raus, macht 5.
Die hatten einen auf Reserve dann sozusagen für diesen Notfall noch. UAE ist eine andere Strategie, ein bisschen risikoreichere Strategie mit den 4 gefahren, ist aufgegangen und ich glaube einfach zu Jay Wine zurückzukommen, der musste sich dann sozusagen in der Teamordnung einfügen und sich dann vorher aufopfern.
Okay, wenn du sportlicher Leiter wärst, was würdest du machen? 4 oder 5?
Ich würde es nicht so risikoreich machen, okay. Also wie es jetzt UAE gemacht hat, sondern wie gesagt, also immer noch einen auf Reserve halten. Natürlich kann es auch passieren. Haben wir auch schon beim Mannschaftszeitfahren gesehen. Ich glaube, ist schon fast 20 Jahre her. Das Team CSC war es mal, wo sich auf den letzten 3 Kilometern irgendwie 4 Fahrer abgeräumt haben. Da kannst du auch nichts mehr machen.
Nee, also es geht ja nur darum, zu begrenzen, wenn möglich. Ne? Lidl Check ist auch zu 4 gefahren, Ineos ist zu 4 gefahren. Wobei man natürlich auch immer unterscheiden muss, was ist jetzt geplant und was ist nicht geplant. Ne? Also selbst wenn du sagst, wir fahren mit 5 Leuten rein, kann ja auch immer noch sein, dass warum auch immer, also wenn ich jetzt so einen Abstand von 5 Sekunden hier bei Movies da sehe, dann kann ich auch sagen, okay, der hat einfach nur die letzten paar Meter abreißen lassen. Ne, aber alles so über eine Minute, da muss man ja schon mal überlegen, oder Red Bull hat ja sogar einen Fahrer mit 46 Sekunden nur reinbekommen. Also 5 plus einer mit 46, die sind schon relativ sicher gefahren. Ne? Und auch Sepp Kuss hat ja nur in Anführungszeichen 49 Sekunden. Also der ist auch noch sehr lange dabei geblieben. Das heißt, von Team Jumbo, Team Wismar Liesebike, schon sehr, sehr auf Sicherheit gemacht haben. Und das, finde ich, zeugt auch ein bisschen davon, dass sie sich wirklich sehr, sehr sicher sind, weil sie das weniger Eingehen von Risiko bedeutet ja, dass man das gar nicht nötig hat und dann lieber nicht viel Zeit verlieren und dann an den entscheidenden Stellen die Zeit rausfahren.
Am Ende waren es dann ja auch nur 8 Sekunden.
Ja, ja. Kommen wir zu heute. Eine Etappe, als ich das gesehen habe und gelesen habe, dachte ich so, hä, was ist denn jetzt passiert? Also konnte ich nicht ganz genau erklären und da hoffe ich auf ein bisschen Aufklärung von dir. Vom Etappenprofil her war es so, nach ungefähr einem Drittel schon nicht nur Hügelchen, sondern ein Berg, den man hochgefahren ist und wieder runter, Colla de Tosses. Das ist das 2. Kategorie wahrscheinlich. Die erste Kategorie sogar. Mhm. Dann eine lange, lange, lange Leichtabfahrt von etwa, wie viele Kilometer sind das? 60 bis so 60 Kilometer. Und ab diesem Kilometer 126 bis 171 geht es eigentlich bis auf einmal ein kleines Stück von ein paar Kilometern geht es eigentlich nonstop bergauf. Nicht so wirklich schlimm, von 700 auf ca. 1900, also 1200 Höhenmeter mit der kleinen Abfahrt dazwischen. Also werden es aber nur 2000 gewesen sein auf den letzten 50 Kilometer. Aber so doch, dass man, also möchte ich am Tag vorher nicht schon Fahrrad gefahren sein, wenn ich da hoch muss. Das wird mir nicht so gut zu Gesicht stehen. Und ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen erwartet, aufgrund des Profils, dass sich da schon mal ein bisschen was angegriffen wird. Und vor allen Dingen, dass es kein Tag für Aufreißer wird. Und ich gucke dann in die Ergebnistabelle und sehe oder liest das erste Ergebnis, als ich noch unterwegs war und denke mir, Moment mal, ein UAE-Fahrer gewinnt, aber nicht einer von den beiden? Was ist denn da passiert?
Ja, es ist der Ausreißergruppe durchgekommen am Ende.
Hättest du jetzt aber auch nicht irgendwie so 2 Euro drauf gewettet, oder? Wenn du jetzt kommst also und sagst, ich habe vor 2 Monaten da schon so viel drauf gewettet und bin jetzt Privatier, gönne ich es dir, aber... Dann,
nee, ja, also auch, es war eigentlich eher damit zu rechnen, dass an dem Tag ein Klassement-Tag ist, weil es Bergankunft ist, erste Bergankunft im Prinzip. Klar, gab es zwar vorher schon, sagen wir mal, 1,5 oder 2, die man als Bergankünfte bezeichnen könnte, aber heute war halt ein richtig sperrer, erster richtig sperrer Tag, wo man eigentlich eher denkt, okay, ist Klassement-Tag. Aber ja, gut, die Mannschaft des roten Trikots, Vingegaard, Wismar Liesebike, die haben gesagt, da müssen wir uns jetzt heute noch kein Bein ausreißen, weil es kommen noch genügend schwere Tage und wir können auch gerne das Trikot nochmal abgeben. Bisschen auch wieder andere Strategie als UAE, die es oft auf Biegen und Brechen versuchen zu verteidigen, macht es dann in meinen Augen Wismar oft smarter. Mhm. Also sie haben es dann jetzt heute abgegeben am Ende an Thorstein Treen. Von der Mannschaft.
Der war wahrscheinlich auch nur den ganz großen Insider-Namen ein Begriff bisher.
Nicht unbedingt. Also hat ja auch schon einige sehr, sehr gute Ergebnisse rausgefahren. Etappe bei der Tour de Suisse gewonnen.
Ja, aber jetzt mal unter uns. Also wenn du das einmal eine Etappe bei der Tour de Suisse und alles, was er sonst hier so in seiner Palmarès stand, er ist mal Zweiter im Gesamtklassement der Tour of Rodos gewesen.
Ja.
Ah, okay, Kriterium de Definé, Achter, okay. Also mir war er kein Begriff, das sage ich ganz offen und ehrlich. Also Katalonien-Rundfahrt 2022. Er ist ja schon lange dabei, ne? Also jetzt im 7. Jahr. Ja. Also Unox viel Gefahr, fürs Team Unox. Okay, er ist jetzt ins... Also ich glaube nicht, dass wenn du ihm vor 2 Tagen gesagt hättest, du fährst bald im Leader-Trikot, dass er gesagt hätte... Gib mir auch was du nimmst, das hätte ich auch gerne.
Ja, aber er musste zwischendrin auch, also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, hat er auch eine Krebserkrankung, musste deshalb
das wusste ich nicht.
Eine längere Pause einlegen.
Ah, okay.
Also von daher, schöner vielleicht die Geschichte dahinter. Er hat jetzt zwar nicht den Etappensieg geholt, da war ihm dann Jay Vine voraus. Der freie Vater hatte an diesem Tag von der Mannschaft UAE, deswegen habe ich so ein bisschen reingeschrieben, ist ein gemixter Tag.
Ja.
Für UAE, weil einerseits, klar, gewinnen sie mit Jay Vine die Etappe, auf der anderen Seite, wenn man sich das Rennen der Favoriten aber anschaut, verlieren sie mit Ayuso eine ihrer 2 Trumpfkarten in der Gesamtwertung. Also, der kassiert am Ende 11 Minuten oder fast 12 Minuten auf den Etappensieger, das sind die Favoritengruppe, kam am Ende mit gut 4 Minuten rein, also ja.
Und da waren dann aber auch alle drin, ne, die man da erwartet.
Genau, also
außer Ayuso.
Er möchte eigentlich nicht auf Klassement fahren, aber er probiert es jetzt mal, so wie es ihm die Teamleitung vorgeschlagen hat. Und heute war halt nächster Tag oder hat eingesehen, dass es nicht funktioniert. Warum auch immer. Auf jeden Fall ist dadurch das Team UAE eine taktische Option, weniger. Mhm. Was spannend war tatsächlich auch, war dieses Klassement-Rennen dann, weil da doch noch einiges passiert ist.
Darf ich eine Frage kurz stellen an der Stelle? Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Diese Geschichte mit Ayuso, das ist für mich jetzt eine Geschichte, die hat 2 Seiten. Einerseits die Seite natürlich, man möchte immer die 2 Eisen im Feuer haben. Man möchte immer die 2 Trumpfkarten haben, die man spielen kann. Man möchte immer diese taktischen Variantenmöglichkeiten besitzen. Aber andererseits, sich diese ewigen Diskussionen jetzt vom Hals zu haben, ist ja auch etwas, was man durchaus jetzt ich finde, das jetzt als positiv zu benennen, finde ich jetzt auch schwierig, aber ein kleines Problem hat das Team UAE jetzt ja auch weniger.
Würde ich nicht unbedingt sagen, weil die, also der Fahrer ist ja immer noch, sage ich mal, am Start und hat ja nicht seine Ambitionen aufgegeben. Also wenn er nicht auf die Gesamtwertung fährt, will er vielleicht Etappen gewinnen und dann kommt es vielleicht zu einer Situation, wo Almeida seine Hilfe braucht und Ayuso aber die Etappe gewinnen kann.
Ja, aber dann kannst du ihm auch direkt das Fahrrad mit Fahrrad wegnehmen und sagen, so jetzt nicht, mein Freund. Also du, das ist immer noch ein Teamsport. Also ich finde den Punkt, dass man diese Diskussion, dass dieser Punkt geklärt ist, finde ich eigentlich auch etwas, wo man zumindest ein bisschen was Positives draus greifen kann. Ja, du hast recht, er könnte jetzt natürlich noch auf Etappen gehen, aber also es fehlt für mich jetzt, nein, meiner Meinung nach fehlt ihm das Argument zu sagen, ich fahre jetzt hier gegen, ich fahre jetzt hier mit um die Gesamtwertung, das kann er jetzt nicht mehr ernsthaft behaupten. Und wenn er einen Job bei Almeida zu erledigen hat, dann hat er den da zu erledigen. Also ansonsten ist das ein Fahrer, den ich als absoluten Nicht-Teamplayer dann auch echt sagen würde, wissen was, das war sehr nett mit Ihnen, Herr Ayuso, hier ist die Tür.
Ja, also
vielleicht liegt es auch darauf an, das ist ja auch
Spekulationen, ob er noch vorzeitig jetzt aus seinem Vertrag rausgeht und dann zur nächsten Saison noch irgendwo hin wechselt.
Aber dann sich gegen Teamorders zu richten, ist natürlich auch eine schöne Bewerbung.
Wollte ich gerade sagen, also dadurch, dass er jetzt aus der Gesamtwertung raus ist, da kein super Ergebnis jetzt bei der Vuelta einfährt, was die Gesamtwertung angeht, wird sein Marktwert, denke ich, erstmal nicht noch weiter steigen. Andererseits, teamintern weiß man jetzt ganz klar, auf welche Karte man setzt, ja. Nämlich Joao Almeida. Das bringt mich zurück zu dem Klassementsrennen an dem Tag.
Überraschend,
dass der, kein Problem, dass der dieser Schlussanstieg war doch recht schwer. Also das war in Andorra, Funfact übrigens, auch da sollte man besser Roaming ausschalten, weil es nicht zur EU gehört. Und der Roaming
einfallen. Hast du da Erfahrungen schon gemacht?
Ich nicht. Aber ich kenne viele Leute, denen das in der Schweiz schon passiert ist. Andorra ist da genauso. Da war 10 Kilometer mit, ja, gut 6,5% und ich war überrascht, dass es dann nicht Wismar war, die da sozusagen einen Angriff von Vingegaard vorbereitet haben, sondern Lidl Trek, die das sehr offensiv gefahren sind. Und Ciccone auch der, ja, einzige Fahrer war, der richtig was probiert hat an diesem Schlussanstieg. Er ist zwischenzeitlich, hat er dann angegriffen und konnte auch nur Vingegaard mitfahren. Also Ciccone und Vingegaard, die waren dann zwischendurch weggefahren von den anderen Favoriten. Aber Almeida in seinem typischen Fahrstil hat dann langsam diese Lücke wieder zugefahren sukzessive, brachte dann die anderen Favoriten wieder zurück und ja, dann war es auch nicht mehr weit bis ins Ziel, so dass es da keine größeren Angriffe mehr gab. Und wie viele Fahrer waren es dann in dieser Gruppe drin? Ich zähle sie gerade mal durch. Es müssen
10
oder 11 Fahrer gewesen sein, die damit dabei waren. Also eigentlich im Prinzip alle, die man da so verortet hat. Red Bull mit 2 Fahrern, erfreulich, Hindley und Pellizzari dabei. Wismar mit 2 Fahrern, mit
Jorgensen
und Vingegaard und Jorgensen, also 3 sogar.
Ah, ja, okay.
Wobei die zwischenzeitlich nicht so stark aussahen, fand ich jetzt. Und wäre jetzt Pogacar aber dabei gewesen bei der Rundfahrt, das ist halt der Unterschied zwischen Vingegaard und Pogacar.
Ja, der hätte das dicht gemacht.
Der hätte wahrscheinlich schon auf der ersten Bergetappe voll Alarm gemacht. Und ich dachte eigentlich, dass Vingegaard vielleicht noch ein Level über dem Rest der Klassementfahrer ist am Berg, die jetzt dabei sind. Vielleicht spart er sich aber auch so ein bisschen die Kräfte für den nächsten Tag.
Das glaube ich auch. Ich glaube sogar vielleicht, dass er das sich gar nicht für den nächsten Tag, also ne, das wäre jetzt morgen Freitag von Andorra nach Huesca La Maggia. Ich glaube, das ist sogar grundsätzlich so, wir haben ja früher da auch oft drüber gesprochen, so nach dem Motto, wann setzen die Fahrer ihren Peak, in der ersten Woche, zweite Woche, dritte Woche. Das ist so ein bisschen ich will nicht sagen aus dem Fokus geraten immer, weil Pogacar seinen Peak grundsätzlich von Januar bis Dezember setzt. Aber ich kann mir vorstellen, dass man Vingegaard, dass er auch wirklich mit der Tour in den Beinen, je länger die Vuelta fährt, umso besser wird. Ob er irgendwann nochmal mit Sturz oder Krankheit irgendwas zu tun haben wird, bin ich immer noch sehr, sehr vorsichtig und habe ich ein bisschen Angst vor. Ich glaube nicht, dass er heute schon irgendwie so die Beine früher hochgenommen hat oder mit der angezogenen Handbremse gefahren ist wegen morgen. Aber kann auch durchaus sein. Also bin gespannt. Aber ich finde auch, alles, was ich bisher von ihm gesehen habe, fand ich stärker als erwartet. Und ich glaube, der kommt noch richtig. Also ich glaube schon. Und dann ist die Frage, ob so ein Ciccone dann auch noch gegenhalten kann in Woche 3. Da bin ich sehr gespannt. Ich halte da Almeida immer noch für den besseren oder für den Fahrer, wo ich dann später mehr erwarte. Also weißt du, die so
auch tatsächlich,
aber den längeren Atem haben. Ich glaube, das ist das Richtigste, wie man es am besten schreiben kann.
Ich stelle mir halt die Frage, ist Almeida ein Fahrer, der im Zweifel auch Zeit gut machen kann? Sehe ich bei ihm halt immer schwierig, weil
der ist ja Dranbleiber.
Genau, das ist jemand, den wirst du enorm schwer nur los, aber dass er selbst sozusagen am Anstieg angreift und die anderen alle abhängt, inklusive Vingegaard, habe ich aktuell noch so meine Zweifel.
Der müsste mal ein langes Gespräch mit Ben Healy führen. Weil der hat ja genau das, was ihm fehlt, finde ich, so ein bisschen. Weißt du? Oder schon öfter gezeigt hat. Jetzt bei Etappensiegen, bei der Tour, dass er angreifen kann und wegfahren kann. Ja, aber vielleicht ist das jetzt auch im Sinne von, es gibt für Almeida nur, jedenfalls bis dato, wenn man jetzt sich mal das Gesamtklassement anguckt, wen haben wir denn da? Wir haben Vingegaard und Ciccone. Jorgensen ist jetzt nicht weit weg, aber da muss er ja auch nur dranbleiben. Hindley, Pellizzari, Bernal. Wenn Jonas irgendwas passiert, Vingegaard, dann kann ich mir schon vorstellen, dass so ein Almeida dann da in die Lücke fahren kann und dass er durch dranbleiben als Führender, durch dranbleiben am Zweiten, dass so ein Ding holen kann. Also oder er erwischt einfach mal einen Bombentag. Vielleicht muss er sich auch einmal aus dieser Komfortzone rausbegeben, ne, und das gesagt wird, okay, heute gilt's, heute musst du attackieren, heute bist du derjenige, der das Heft in die Hand nimmt und den anderen das Tempo diktiert. Und vielleicht braucht er einfach mal dann einen sportlichen Leiter, der ihm so in den Hintern tritt.
Ja, wenn es den gibt bei UAE.
Ja, vielleicht ruft Pogacar da mal an. Der sagt, ey, warte mal, ich habe den Healy hier in der Leitung, wir möchten mal kurz mit dir sprechen. So machst du das. Aber völlig berechtigter Punkt. Und da kann man ja sagen, vielleicht muss Almeida, kann er jetzt eine Sorge von seinem Sorgenzettel schon mal abstreichen? Ayuso. Und hat jetzt da nur noch draufstehen Attack als zweite Sorge. Kann sein.
Ja, werden wir sehen jetzt in den nächsten Tagen, also wie sich das gestaltet. Andererseits sind es jetzt aktuell auch nur 8 Sekunden Abstand zwischen Vingegaard und Almeida.
Ja, eine Frage muss ich stellen, weil ich weiß es einfach nicht. Wie siehst du die beiden im Zeitfahren? Ich meine, das ist relativ weit am Ende, ne? Da gilt nicht nur die normalen Zeitfahrqualitäten, sondern gibt es auch noch sowas wie Erschöpfung und so weiter. Wie siehst du die dabei? Also spontan hätte ich jetzt gesagt, da wird Vingegaard ihm mindestens, keine Ahnung, mindestens eine halbe Minute einschenken.
Ja, beide in Topform relativ. Vingegaard ein Ticken stärker, aber nicht weiter hinter Almeida.
Ja, aber das reicht ja schon. Ne? Also das reicht ja schon, dass man sagt, okay, bis dahin musst du was rausgeholt haben, wenn beide in Topform sind, damit er sich da ein bisschen was leisten kann. Das ist der Stand der Zeit. Ich finde, ich persönlich muss noch ein bisschen reinkommen in diese Vuelta. Aber das habe ich ja eben angedeutet, liegt an mir. Bin aber schon, also ich bin sehr gespannt. Ich freue mich ein bisschen, dass es noch so viel offen ist. Und das, obwohl, wir haben es im Vorgespräch schon gesagt, sehr viele, nicht sehr viele, aber einige Fahrer schon ausgeschieden sind. Also ich habe nicht in Erinnerung, dass bei der Tour dieses Jahr so viele, ich habe da irgendwann gesagt, sind relativ wenige ausgeschieden. Nee, das war bei dem Giro. 1, 2, 3, 4, Entschuldigung, wenn ich jetzt auszähle, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 Fahrer sind ausgeschieden, aber noch keine großen Namen. Das finde ich schon mal erfreulich. Ne, also dass immer noch die um den Sieg fahren, die auch um den Sieg fahren sollen oder wollen. Das finde ich schön. Morgen, vielleicht sprechen wir noch bis zum Ruhetag, die Etappe mal durch, was sonst da erwartet. Glaube ich, ist ein guter Zeitraum. Morgen ist die Etappe, von der du schon gesagt hast, da geht schon zu, über 4000 Höhenmeter.
Ja, die ist nochmal schwerer, also es sind 188 Kilometer dann auch. Ja, mit wie viel Höhenmeter sind es?
4000. 4,2.
4000, ja, genau. Also auch eine schwere Bergankunft und der Berg zum Schluss. Ja, der ist extrem unrhythmisch, aber in Summe würde ich fast sagen, ja, also dass der zum Angreifen eigentlich besser geeignet ist als dieser Berg heute fast. Und die Etappe ist halt schwerer. Also wenn es da eine Mannschaft drauf anlegt, zum Beispiel Wismar, wir machen es jetzt heute richtig schwer, dann kann es auch durchaus passieren, dass der Gesamtführende das Trikot an Vingegaard wieder abgeben muss.
Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das heute ein einmaliger Tag für ihn sein wird. Ich glaube auch, dass dieser letzte Berg von Kilometer 158 bis 88, also 30 Kilometer fast, oder ein bisschen weniger, 28 Kilometer Anstieg. Vor allen Dingen, es hat ja im steileren Teil hinten raus, hat es ja nochmal so zwei so Mini-Abfahrten, wo du ja dann auch als Fahrer vermeintlich drüber nachdenken könntest, okay, jetzt kann ich mal Luft holen und so weiter, aber ausgerechnet dann kommt dann halt ein Pidcock und fährt da wie ein Irrer runter und tritt dann richtig rein. Also das wird sehr, also unrhythmisch ist schon fast zu schön gesagt, ist fast noch zu wenig. Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich hinten raus eine ganz große Plage wird. Und nee, nicht Plage, Plackerei, sagt man ja, ne? Sagt man Plackerei? Ist das Plackerei?
Ja.
Das wird dann eine Plackerei.
Ich kann mir vorstellen, dass, also ich denke, es wird auf jeden Fall ein Klassementtag.
Ja.
Ich glaube nicht, dass dann auch nochmal eine Ausreißergruppe durchkommt.
Nein, morgen auf gar keinen Fall. Und ich halte, also Pidcock ist bis jetzt, finde ich, auch eine positive Überraschung, so in Summe, weißt du? Der hält sich schadlos, der fährt da immer so, was ist er jetzt? Top. Ich rechne jetzt mal die ersten vier in der Gesamtwertung raus, weil das ist ja mehr ein Zufallsprodukt von heute. Ist Pidcock auf noch Top 10, also auf dem 9. Und ich glaube, der könnte sich so einen Tag wie morgen ausgeschaut haben. Wenn er über die ersten Berge gut mit rüberkommt und den letzten Berg dann mal voll angreift, diese Abfahrten gut fährt.
Ich glaube ja, das Problem ist, dass den keiner fahren lässt. Also, weil er ist so noch zu nahe im Klassement und hat selbst gesagt, dass er jetzt mal auf Klassement fahren möchte, in die Top 10 möchte. Also vielleicht eher zu einem späteren Zeitpunkt, kann ich mir vorstellen, wenn er mehr Zeitrückstand hat, weil so fahren ihm, denke ich, zu viele nach.
Ja, sollen sie. Ich weiß nicht, hast du das Profil von der auf ProCyclingStats oder auf dem Profil der Vuelta auf?
Beide.
Schon welche Frage von mir beiden. Aber siehst du diese kleinen Zacken, diese kleinen Abfahrten, so also bei Kilometer 180 und 184 oder irgendwie sowas? Und die sind wahrscheinlich zu leicht, dass Pidcock da seine Abfahrtsqualitäten ausspielen kann. Okay. Da hätte ich gedacht, ja, vielleicht ist das noch was. Mal abwarten. Aber ich würde ihn morgen im Auge behalten. Im Auge behalten muss man am Samstag, glaube ich, dann mehrere Fahrer, weil das ist der Tag, wo wir schon gesagt haben, das an einem Samstag, weiß nicht, ist eine Sprintankunft. Müssen wir, glaube ich, gar nicht viel drüber rumreden.
Würde ich auch sagen, ja. Also relativ eindeutig. Klar, die Etappe hat 1236 Höhenmeter, aber eher im ersten Teil, ähnlich wie diese Etappe, als wir aus Italien nach Frankreich gefahren sind, von Susa aus, kann ich mir einen ähnlichen Verlauf da vorstellen. Also im ersten Teil wird jetzt nicht großartig irgendwie was passieren, jemand versuchen, irgendwelche Sprinter abzuhängen, sondern am Ende gibt es dann einen Massensprint.
Ich denke mir immer, wenn es eine Etappe ist, wo auf dem Papier ich sofort sagen könnte, ey, weck mich Samstagmorgen, die fahre ich dir direkt runter. Und wenn ich das kann, kannst du das ja noch doppelt so gut. Dann muss man sich wenig Sorgen machen. Also das wird eine Sprintankunft auf jeden Fall. Und Sonntag, na, komischer Tag, finde ich.
Bergankunft.
Ja, Bergankunft, aber auch nicht so eine richtig schwierige, tut nicht richtig weh. Also der letzte Berg, was hat der da? Was haben wir hier? Erste Kategorie, 600 Höhenmeter auf 13 Kilometer, 5% im Schnitt. Ja, das ist schon ein Berg, aber glaubst du, das ist schwer genug, um jetzt, sag ich mal, zwischen den Top 20 irgendwie große Unterschiede zu fahren, außer jemand ist jetzt krank oder hat einen schwachen Tag?
Das ist ein Rollerberg. Ich glaube eher, dass der Sonntag eine Etappe für eine Fluchtgruppe wird, weil sich da keiner der Klassementfahrer ausrechnet an diesem Schlussanstieg. entscheidend, irgendwie Zeit rausfahren zu können, weil der Berg einfach nicht schwer genug ist.
Du meinst, das ist also der Kusstag?
Könnte durchaus sein, ja, dass es in diesem Jahr auch ähnlich wie vor 2 Jahren wieder so eine Gruppe gibt oder auch im letzten Jahr mit Ben O'Connor, wenn wir daran zurückdenken, wo ein Fahrer drin ist, den man nicht so auf dem Schirm hat. Vielleicht ist es auch Ayuso, wer weiß.
Ja.
Der sich dann im Klassement weit nach vorne fährt und der dann von den Rest der Rundfahrt von diesem Vorsprung zehrt.
Also, wie hieß er nochmal? Ich vergesse den Namen immer. Der Franzose, der mit dem Kopf so gewackelt hat, der auch schon, der bei der Tour
Thomas ist. Thomas Vöckler.
Vöckler, ja, so ein Vöckler-Tag. Ja, kann gut sein. Ich glaube zwar nicht, also ich mit dem etwas dezimierten, Wismar hat einen Fahrer schon verloren, ne? Die sind nur noch zu siebt, dann einen, also ich glaube, die sind zu berechnend, als dass sie da einen raus, dass sie einem Kuss die Möglichkeit geben, rauszufahren, um dann so eine Sache nochmal zu wiederholen. Ich glaube, dafür wollen sie Vingegaard zu sehr, dass er gewinnt und deswegen alles auf Sicherheit machen, aber ja. Ja, und Montag ist dann Ruhetag und dann gucken wir mal weiter, würde ich sagen. Vielleicht können wir ja Montag schon aufnehmen, gucken, wie die Woche sich so entwickelt. Bist du derzeit noch mit dem Tipp, den du abgegeben hast? Ich muss mal gucken, was war das denn? Bist du noch selber mit dir einverstanden?
Ja. Ayuso vielleicht nicht mehr so, aber Ciccone und Vingegaard, würde ich sagen, passt schon. Ja. Also du hast dir den richtigen von den UAE-Fahrern ausgesucht.
Genau.
Mit Almeida.
Genau. Ich bin mit Kuss jetzt, ja, das war, du hast mir gesagt, dass Ayuso die größere Diva ist und da habe ich weniger Sympathien für, deswegen habe ich Almeida genommen. Und
dafür muss bei dir Vingegaard noch irgendwie weg.
Ja, das möchte ich. Ich möchte es mir auch nicht wehtun. Ne? Also das soll ja alles nicht schlimm sein. Aber ist durchaus auch noch im Bereich des Möglichen, was ich da gegeben habe. Bei dir weiß ich nicht, ob man Ayuso nochmal so wiederkommt. Ausschließen kann man es aber auch nicht. Vielleicht also morgen schon. Quatsch.
Sonntag. Macht einfach den Landis.
Ja, macht den Landis, genau. Was ist mit deinen Daumendrücken? Landa, Pidcock, Bernal? Bist du auch noch... Also Landa ist es jetzt, fährt er noch mit? Also unauffällig, also im positiven Sinn unauffällig.
Ja, ich glaube, da hat auch noch so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten mit der Form nach der Verletzung, was wir gesagt haben. Aber Pidcock und Bernal sind ja noch voll im Rennen um die Top 5.
Und Landa ist jetzt auf Platz 23 mit 3,57, also knapp 4 Minuten. Das ist jetzt auch nicht schlecht. Ne? Also,
nee, zumal diese 4 Minuten nicht auf Vingegaard gerechnet sind, sondern auf
Thorstein
Tränen.
Ah, ja, stimmt. Das habe ich ja, Idiot natürlich. Also, ne, also ein Ayuso wäre, glaube ich, froh, wenn er da stehen würde, wo Landa steht. Insofern ist doch, also gerade mit dem Daumen drücken, alles gut. Bei mir Hindley, ja, kann man durchaus sagen. Team Education First, bisher nicht gezündet, finde ich. Also da ist nicht viel passiert.
Sehr unauffällig, ja.
Also so als Ganzes, die haben ja immer mal hier einen, mal dort einen, der rausfällt oder ist noch nicht der Funke übergesprungen und Landa, ja, da wie gehabt, ne? Also das völlig okay. Gut, dann haben wir jetzt hier mal in einer Stunde 20 alles ein bisschen zusammengefasst. Gibt es sonst noch irgendeinen Gossip drumherum, der mir entgangen ist? Also das Nutella-Glas. Nachher musst du mir noch erzählen, was für ein Gerücht du im Hinterkopf hattest, wenn das überhaupt nicht justiziabel weitergebbar ist.
Nö, also es gibt noch ein paar Transfers, aber jetzt sage ich mal nichts überspektakuläres dabei. Vielleicht, keine Ahnung. Red Bull hat mit Johnny Vermeersch auch noch einen Neuzugang nach Evenepoel präsentiert. Ehrenfahrer jetzt, also der Transfer ist schon sinnvoll, wenn man sich in der Breite weiter aufstellen will, gerade mit Hinblick auf die Klassiker. Das ist natürlich ein sehr erfahrener Fahrer und der denen da auch enorm weiterhelfen kann. Aber ja, wie gesagt, diese Geschichte mit Derek G muss man jetzt mal abwarten, wie das sich ausgeht. Also ich kann mir gut vorstellen, also es ist jetzt nicht so, als würde Derek G von, sagen wir mal, Akea B&B Hotels zu Ineos wechseln wollen, sondern daran hängt es auch, dass da mit Sylvan Adams und dem Team Israel Premier Tech ein sehr solventer, sage ich mal, Teambesitzer im Hintergrund ist, der jetzt nicht darauf angewiesen ist, dass ihm Ineos 2 Millionen überweist, sondern ich kann mir gut vorstellen, dass uns das Ganze noch fast bis ins Frühjahr irgendwie begleitet, bis man sich da irgendwie einigt, weil Dave Brailsford, Ineos, die sind auch bekannt dafür, dass sie hart verhandeln oder, ja, sag ich mal,
Geld nicht rauswerfen.
Genau. Sehr sparsam sind, was das angeht. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass sich das jetzt noch eine Weile ziehen wird. Der Leidtragende ist dann wahrscheinlich am ehesten der Fahrer. Gut, der hat es dann auch irgendwo selbst angezettelt, wenn er dann trotz laufendem Vertrag wechseln möchte. Ja, aber ansonsten gibt es da jetzt nicht so viel.
Ich frage mich immer, also das gibt es ja in allen Sportarten oder in fast allen Sportarten. Ne, was bewegt dich als Teamchef, als Verantwortlicher, einen Fahrer, einen Sportler halten zu wollen, der nicht da bleiben möchte? Der einzige Motivation, der einzige Bewegung kann auch sein, Geld rauszuhandeln. Aber keine Ahnung, meine Tochter spielt Fußball, du weißt das, ne? Wenn da die Neunjährige keinen Bock mehr hat, ob sie jetzt in dieser Mannschaft zu spielen, sondern lieber bei der Mannschaft um die Ecke spielen möchte, was habe ich denn dann an sportlicher Leiter davon, den unbedingt auf Biegen und Brechen halten zu wollen? Da kannst du nur noch um Ablöse gehen.
Wenig, ja.
Ich meine, der wird doch jetzt, wenn er nächste Saison nicht gehen darf und der nächste Saison wieder bei Yücel fahren will. Was erwarten die denn dann von dem, dass der auf einmal einen Quantensprung in seiner Leistung bringt und dann auf einmal die Sieger einfährt? Damit man sich dann dankenswerterweise dann von ihm trennt? Also ich verstehe die Motivation dahinter nie.
Nee, also es kann es eigentlich nur darum geht, wie soll man sagen?
Auszuholen.
Ja, also das maximal Mögliche davor rauszuholen und eventuell dann nur einen anderen Fahrer zu holen.
Also einfach die Zitrone nochmal auspressen und dann sagen, hier, aber wie du schon sagst, ne, wenn Ineos dann irgendwann sagt, nee, das ist uns zu viel, und dann stehst du da mit dem Fahrer, den du jetzt im Prinzip seine Zukunft verbaut hast, mit deinen Verhandlungen, und den musst du ja im nächsten Jahr dann auch noch bezahlen, so oder so, und kannst ihn deswegen nicht ersetzen. Also ich finde das immer, vielleicht bin
ja,
ich...
Ja, und das ist jetzt auch nicht Vingegaard oder Pogacar, sondern es ist Derek G. Das ist jetzt ein Fahrer, der jetzt nicht zwingend in den nächsten Jahren eine Grand Tour unbedingt gewinnen wird.
Ja.
Klar hat er großes Potenzial, aber...
Es ist eine Wette.
Ja, genau.
Ja. Komisch, komisch.
Ja, aber apropos,
apropos
wir
Wette.
Sprachen über das Team Israel Premier Tech und da kommen wir natürlich auch nicht darum, über den Unfall von Chris Froome zu sprechen.
Habe ich gar nicht mitgekriegt. Dann sprich mal darüber.
Ja, der hatte einen Trainingsunfall und ist im Krankenhaus und ja, musste da mit zahlreichen Brüchen.
Ach du Scheiße, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Wann war das denn?
Ja, das war offenbar heute, also am Tag der Aufnahme ist jetzt hier der 28.8., das ist ein Donnerstag. Musste per Helikopter von Toulon ins Krankenhaus geflogen werden. War im Training unterwegs, 5 gebrochene Rippen, Pneumothorax und Lendenwirbelbruch.
Ui, das ist natürlich, ich sehe es, ich habe jetzt gerade natürlich schnell gegoogelt, also möchte ich zwei Sachen noch erwähnen. Das wird dann wohl, also wird schon direkt kolportiert, irgendwie Karriereende gegebenenfalls. Da fällt mir noch ein Punkt ein, den ich ansprechen muss, aber hier ganz viele gerade im Kopf. Gute Besserung. Ich sag mal so, vielleicht sollte er auch überlegen, ob da nochmal eine Rückkehr Sinn macht. Also geldmäßig hat er hoffentlich klug genug gehandelt, dass er ausgesorgt hat. Und das ist, irgendwann ist es vielleicht auch da mal gut, mit 40 Jahren den Schlussstrich zu ziehen. Zweiter Punkt, ich sehe gerade hier sogar bei Radsport News, ich wusste es nicht, 3 Jahre nach Krebsdiagnose Vuelta-Lieder, das tut mir jetzt leid, dass ich eben gesagt habe, ne, dass er da ein paar schlappe Jahre hat oder noch nicht so viel geleistet hat. Das ist natürlich mit dem Hintergrundwissen, ist das natürlich jetzt nochmal ein bisschen anders zu bewerten, denke ich. Bringt mir nichts, also ihm bringt es nicht, dass ich mich jetzt entschuldige, dass ich da so ihm weniger gute Leistungen der letzten Jahre angedichtet habe. Vor dem Hintergrund ist das ja ganz anders zu werden. Und was war das Dritte? Ach so, das ist ja jetzt auch, in Bezug auf den Sturz von Froome. Ich weiß nicht mehr, wer der deutsche junge Fahrer war, der jetzt aufgehört hat zu fahren wegen der Gefahr, die im Hintergrund halt im Hinterkopf ihm...
Kitzki.
Ja, genau. Der aufgehört hat, dann gab es doch am der vergangenen Wochenende auch wieder einen Unfall bei einem Rennen oder im Training, ich glaube eines Junioren in Italien oder Spanien, der verstorben ist. Also man muss sich das immer noch mal vor Augen führen, was wir da eigentlich, also wir, ich sag das jetzt so, weil wir ja auch im Straßenverkehr unterwegs sind, du und ich, du hast es leidvoll erfahren müssen im letzten Jahr, wie gefährlich der ganze Scheiß doch auch immer ist, ne?
Ja, und es wird nicht.
Es wird nicht weniger gefährlich.
Eben drum, ja, also aus den verschiedensten Gründen. Also es kommt da ganz viel gerade zusammen. Zum einen natürlich der Normalstraßenverkehr, aber auch, das soll jetzt gar nicht negativ klingen, aber immer mehr Leute, die auch Rad fahren
Ja.
und die, mit denen du somit auch unterwegs bist und die ja gelegentlich dann auch eine potenzielle Gefahrenquelle sind.
Absolut, ne? Und ich, mir tut es im Herzen weh, dass jetzt ein junger, auch auf dem Weg dazu, ein erfolgreicher Sportler zu werden, ja, seine Karriere aufhört, weil er einfach Angst hat und nachvollziehbarerweise Angst haben muss, vielleicht sogar, dass immer wieder Stürze passieren, wo junge Sportler, auch, ob jung oder alt ist jetzt erstmal egal, aber ich finde, bei jungen Sportlern nimmt mich das persönlich zumindest immer noch ein bisschen mehr mit ihr Leben verlieren und alles gab es immer mal wieder. Ich habe auch, wie du sagst, das Gefühl, dass in letzter Zeit öfter passiert ist. Ja, also da soll der jetzt mal wieder gesund werden, der Froome, und dann einfach mal sagen, ich kann mein Leben auch genießen. Also ich finde das eh komisch. Also ich fand diesen letzten Deal bei Israel, der war doch so gut, und dann hat er noch ein paar gute Jahre gehabt, ohne jetzt übertrieben viel einsetzen zu müssen. Soll er doch jetzt aufhören? Also das meine ich, das klingt böse oder vorwurfsvoll, aber meine ich gar nicht so. Sondern eher so, lass doch jetzt gut sein. Also, was hat er denn, wie viele Renntage hatte denn die? Ach, der ist doch noch relativ viel gefahren, also mehr als ich dachte. Dieses Jahr 31 Renntage, was hat er im letzten Jahr? Ja, 36. Also, das ist jetzt auch nicht so, dass er die großen Rundfahrten gefahren ist und viele Renntage noch hatte. Also weniger als 40 Renntage, das ist ja jetzt auch nicht übertrieben viel. Naja, gute Besserung jedenfalls. Ja. Jetzt haben wir noch mit dem schlechten, mit dem Downer. Hast du noch was Schönes? Hast du noch was Lustiges? Fällt dir ein? Total Energy, Opfer, Segen, Problem. Trio sitzt wegen gerade im Nacken. Naja, jetzt sind nur noch du. Nö, wenn ich jetzt hier so drüber blicke, ist da auch nichts groß, was man noch sagen könnte. Boah, machen wir dicht, oder?
Ja.
Sehen uns, sprechen uns nächste Woche. Wünschen euch allen ein schönes Wochenende. Fahrt schön Rad, fahrt schön viel Rad. Jetzt so Spätsommer. Ist am Wochenende ein bisschen regnen, bei euch auch? Oder
Heute regnet
kannst
es
du
hier.
ja. Ja, wünsche euch alles gutes Wetter, beste Laune und viele Radkilometer. Tschüss!
Tschüss.